Also war Hitler links?
Also das ist völlig, völlig absurd. Es geht ja auch um eine extrem gewalttätige Politik, um die Zerschlagung der deutschen Arbeiterbewegung und so weiter und so weiter. Also das ist einfach der Unsinn, den alle Historiker, Kollegen sagen, der ist diese Sätze.
Ja, tatsächlich wollte die NSDAP die politische Linke zerschlagen. Hitler hat in Mein Kampf selbst dargelegt, dass sie das in Anführungszeichen Rot der Bolschewisten nur übernommen haben, damit die Arbeiter und ArbeiterInnen eben in ihre Veranstaltung kommen, damit sie die ansprechen können. Das sollte also keineswegs ein Beweis für die linke Gesinnung der NSDAP sein, sondern es ging darum, diese Leute als WählerInnen und Wähler für sich zu gewinnen.
Hitler war links. Das ist tatsächlich völliger Unsinn und verkehrt die deutsche Geschichte in ihr Gegenteil. Trotzdem hört man das immer wieder. Auch AfD-Chefin Alice Weidel hat das mehrfach behauptet. Was soll damit erreicht werden und wie kommt man da überhaupt drauf? Um rechtsextreme Geschichtslügen und den Kampf um die deutsche Erinnerungskultur geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Und das hier ist Adolf Hitler, wie er über Linke spricht.
Der durch die marxistische Irrlehre systematisch herbeigeführte Zerfall der Nation in weltanschaulich unvereinbare Gegensätze bedeutet die Vernichtung der Basis eines möglichen Gemeinschaftslebens.
Ich bin Ökonomin und für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war. Und ich weiche auch davon nicht ab. Adolf Hitler war ein Linker mit den gleichen Methoden wie heute, mit Gleichschaltung von Medien, Einschränkung der Meinungsbildung und sonstigen Verboten und Ausgrenzung von anderen Meinungen.
Hitler war ein Linker, sagt Alice Weidel hier im Fernsehsender RTL. Und das könne man daran erkennen, dass er die gleichen Methoden anwende wie die Linken heute. Sie nennt die Gleichschaltung von Medien und die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Diesen Vorwurf von extremen Rechten, dass ihre Meinung unterdrückt werde, den hört man ja häufig. Und meist schon, wenn man ihnen nur widerspricht. Aber es stimmt nun mal nicht, dass Hitler ein Linker war. Das ist eine Geschichtsfälschung. Und dazu kann man gar keine andere Meinung haben. Alice Weidel und die AfD haben sich diese Geschichtsfälschung nicht selbst ausgedacht. 2012 hat die damalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, schon behauptet, Hitler sei links gewesen. Da gab es die AfD noch gar nicht. Auf Twitter hat sie geschrieben, die Nazis waren eine linke Partei. Vergessen? National-sozialistische deutsche Arbeiterpartei. Sozialistisch und Arbeiterpartei hat sie extra in Großbuchstaben geschrieben, damit auch jeder versteht, was sie meint. Inzwischen ist Erika Steinbach Mitglied der AfD. Aber auch sie hat sich das nicht ausgedacht. Auch in den USA behaupten rechte und rechtsextreme Publizisten immer wieder Ähnliches.
They say, you know, Hitler was a right-winger because of X, Y and Z. I say, well, what was Stalin's position on X, Y and Z?
Wie hier Jonah Goldberg in einem Beitrag beim Fernsehsender Fox News.
That Hitler was a man of the right and all the rest. And there are a lot of problems with this. His social agenda was for...
Jonah Goldberg ist ein konservativer US-Publizist. Im meistgesehenen Nachrichtenkanal der USA, Fox News, vergleicht er Hitlers Positionen mit denen von Josef Stalin, dem sowjetischen Diktator. Und er kommt zum Schluss, dass die übliche Einordnung von Hitler als rechtsextrem falsch sei, weil er nämlich ein ganz ähnliches politisches Programm gehabt habe wie Stalin in der sozialistischen Sowjetunion, nämlich Gesundheitsversorgung und Bildung für alle und Angriffe auf die Hochfinanz und große Unternehmen.
Almost anything you can find on a checklist that allegedly proves Hitler was a right-winger, you can apply to almost any one of the major communist dictators of the 20th century and the similarities are almost identical.
Was da dran ist, das schauen wir uns gleich detailliert an. Erst nochmal zu Alice Weidel. Die bezog sich ja vor allem auf die Ökonomie. Sie selbst ist ja Wirtschaftswissenschaftlerin.
Und aus der ökonomischen Perspektive war Adolf Hitler ein Linker und nichts anderes.
Kann man das so sagen? Das habe ich den Sozialwissenschaftler Jakob Schergaut gefragt. Er leitet das Projekt Geschichte statt Mythen am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Tja, das sagt zwar Alice Weidel, aber das ist natürlich nicht so leicht und auch nicht so zu beantworten. Sie hat das ja in den Kontext gestellt, dass sie Ökonomin ist und das eigentlich aus dieser ökonomischen Perspektive begründet. Dazu muss man aber sagen, dass zum Beispiel die im Parteiprogramm der NSDAP von 1920 versprochenen Verstaatlichungen oder Vergesellschaftungen eigentlich nie stattgefunden haben. Stattdessen hat man dann jüdische Unternehmer enteignet. Das heißt also, dieses vermeintlich sozialistische Programm, das gab es eigentlich so in dieser Form nicht. Und das ist eigentlich ein Stück weit Reproduktion von NS-Propaganda, die so allerdings nicht in die Tat umgesetzt wurde.
Sie haben jetzt gerade geschildert, dass die NSDAP das aus politiktaktischen Gründen gemacht hat, sich so darzustellen. Und es eigentlich schon zu Zeiten der Diktatur völlig klar war, dass das keine linke Bewegung war und keine linke Partei. Aus welchen Gründen geht denn dann zum Beispiel Erika Steinbach hin und interpretiert jetzt doch nochmal den Titel der NSDAP, also Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, und schließt daraus, das sei eine linksextreme Bewegung gewesen? Ist das der heutigen Tagespolitik hauptsächlich geschuldet?
Also erstmal sollte man vielleicht betonen, dass Erika Steinbach dabei zwar die Begriffe Sozial und Arbeiter hervorgehoben hat, aber den Begriff national komplett ignoriert hat. Natürlich hat das Ganze eine politische Dimension, denn die Idee besteht ja eigentlich darin, zumindest von Seiten von Erika Steinbach, oder ich würde ihr das zumindest unterstellen, den Nationalsozialismus der politischen Linken zuzuschreiben und damit natürlich die politische Rechte für die Gegenwart sozusagen ja zu rehabilitieren und eigentlich die politische Rechte auch in gewisser Weise zu entkriminalisieren. Denn wenn der Nationalsozialismus von der politischen Linken verursacht wurde, ist eigentlich die historische Lehre in diesem Sinne oder in dieser kruden Logik die politische Rechte.
Erika Steinbach hat das vor so etwas mehr als 10 Jahren geschrieben, dass die Nazis eine linke Partei gewesen seien. Wann fängt das an, diese Falschbehauptung? Klar, die fängt schon bei den Nazis selber an, aber nach den Nazis, nach dem Zweiten Weltkrieg, wann beginnt diese Erzählung? Wer trägt das zum ersten Mal vor? Kann man das nachweisen?
Ja, das kann man tatsächlich relativ gut nachzeichnen. Man muss aber sagen, in der unmittelbaren Nachkriegszeit war eigentlich diese Mehr der linken Nazis überhaupt kein Thema, weil einerseits wurde die NS-Vergangenheit größtenteils beschwiegen. Andererseits waren sich natürlich die, die das aktiv erlebt haben, recht klar darüber, in was für einem System sie gelebt haben. Als ja so eine Art Vorwurf oder Diffamierung dem politischen Gegner gegenüber wurde das dann in den 70er und 80er Jahren vom politisch rechten Milieu der Bonner Republik verbreitet. Berühmt ist zum Beispiel der Ausspruch von Franz Josef Strauß, wonach Hitler und Goebbels im Grunde ihres Herzens angeblich Marxisten gewesen wären. Auch aus akademischen Kreisen gab es immer wieder Versuche, dann wahlweise Adolf Hitler als revolutionär oder die NSDAP als sozialistisch darzustellen. Das ist dann eine Zeit lang, ich möchte sagen, in der Versenkung verschwunden, bis dann eigentlich ja in den 2010er Jahren das wieder thematisiert wurde durch unter anderem Erika Steinbach, aber dann später jetzt natürlich in jüngster Zeit vor allem durch die AfD. Wir sehen das bei Alice Weidel, die also Hitler als Kommunisten dargestellt hat, oder jüngst auch die Bundestagsabgeordnete Nicole Höst, die der Hitlerjugend einen Kampf gegen rechts unterstellt hat.
Ist das zu sehen in so einem Zusammenhang? Wir hören ja häufig die Wörter Ökodiktatur zum Beispiel, die Linke wird als autoritär bezeichnet, das Gendern zum Beispiel wird als Verbot, sich anders zu verhalten, gedeutet, muss man sagen, denn es gibt ja keine Vorschrift zu gendern. Also kann man das in diesem ganzen Kontext sehen, der Linken so eine Art diktatorischen Impetus zuzusprechen, zu sagen, ihr wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, genau wie das Hitler gemacht hat?
Absolut. Tatsächlich gibt es da auch Versuche von Seiten der AfD. Wir haben das zum Beispiel in den Debatten um den 8. Mai im Landtag von Sachsen-Anhalt gesehen, dass dort ein AfD-Abgeordneter eine Linie gezogen hat von den, Zitat, braunen Faschisten, also den Nazis, zu den roten Faschisten, also in der DDR, bis heute zu den grünen Faschisten, der Partei Die Grünen. Es wird also versucht, sozusagen eine historische Kontinuitätslinie zu konstruieren von Bevormundung von staatlichen Eingriffen, und quasi die AfD versucht sich dann eigentlich die Rolle zu legitimieren, dass sie die einzige Oppositionskraft wäre, die gegen diese historische Bevormundung und gegen diese staatlichen Eingriffe vorgehen würde.
Also sozusagen die Freiheitspartei.
Sozusagen die Freiheitspartei. Ja, es gibt da diesen Terminus in der Geschichtswissenschaft der historisch-fiktionalen Gegenerzählung, wo also die Alliierten eigentlich Deutschland den Krieg erklärt hätten, die Nazis eigentlich links waren und der Holocaust nicht stattgefunden hat. Das ist also eine Form der Geschichtsverfälschung, die natürlich darauf abzielt, die politische Rechte für die Gegenwart zu rehabilitieren und damit eigentlich auch Politiken, die durch die Lehren aus dem Nationalsozialismus eigentlich tabuisiert sind, für die Gegenwart wieder denkbar zu machen.
Wir sind ja ein Geschichtspodcast, das heißt, wir haben es häufiger mit Fällen zu tun, wo wir uns damit beschäftigen, wie Geschichte benutzt wird, sage ich jetzt mal, um heute Politik zu machen zum Beispiel. Also worauf man sich bezieht, wie man das auswählt, wie man es deutet und so, das hat natürlich alles eine gewisse Offenheit. Wie funktioniert das, wenn man historisch arbeitet? Wie kann man sicher sein, dass man die richtige Interpretation findet?
Das ist natürlich eine Sache, die wird im historischen Diskurs letztlich entschieden. Da wird natürlich geschaut, dass man aus den Quellen heraus argumentiert, diese Quellen auch kritisch einordnet. Das heißt, mit welcher Motivation, in welchem Medium wurden diese Quellen verbreitet zum Beispiel. Und es wird jetzt kein Master-Narrativ konstruiert, sondern man versucht aus den Quellen heraus die Ereignisse der Vergangenheit nachzuzeichnen. Prinzipiell, Sie haben das jetzt schon angesprochen, Geschichtspolitik, das heißt der öffentliche Umgang mit Geschichte, wird eigentlich von allen Parteien betrieben, entweder zur Legitimierung eigener Position oder auch zur Diffamierung des politischen Gegners. Davon abgrenzen würde ich aber schon nochmal den Geschichtsrevisionismus, also die politisch motivierte Umdeutung oder Verfälschung der Vergangenheit für aktuelle politische Ziele.
Hören wir mal rein bei Björn Höcke, dem Thüringer AfD-Chef, und bei Alexander Gauland, dem AfD-Ehrenvorsitzenden.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Da wird dann versucht, das, was im Nationalsozialismus passiert ist, das uns bis heute ja schockiert und bestürzt, nicht mehr so wichtig zu nehmen.
Das ist die Idee dahinter, ne? Also es geht natürlich darum, die deutsche Vergangenheit gewissermaßen zu entkriminalisieren und zu entlasten. Gerade bei Björn Höcke sehen wir, dass dann eigentlich oft solche Begriffe verwendet werden, wie am Ende dieses Prozesses würde der, Anführungszeichen, aufrechte Gang stehen. Das heißt also, in seiner Wahrnehmung ist die deutsche Identität durch die Vergangenheit belastet und von dieser Last muss man sie befreien, um dann wieder aufrecht gehen zu können, eine selbstbewusste Nation zu sein, wie das in diesen Publikationen dann immer heißt.
Funktionieren solche Sprüche oder verfangen die bei manchen Menschen so, weil es ihnen eine Last von den Schultern nimmt?
Ich glaube, in Teilen ist das so, denn man muss ja sagen, dass natürlich eine Tätererzählung oder eine Tätergeschichte in der eigenen Familie prinzipiell schwieriger auszuhalten ist als das Narrativ, man wäre im Widerstand gewesen oder man wäre vielleicht Teil der Opfergruppe gewesen. Es gibt also auch allgemeine Tendenzen in der Bevölkerung, sozusagen den Wunsch nach einem Schlussstrich oder es endlich mal gut sein zu lassen mit der Aufarbeitung der Vergangenheit. Diese Tendenzen sind ja jetzt nicht etwas explizit Rechtsextremes, sondern das sehen wir auch in Teilen der sogenannten Mitte der Bevölkerung, die dort immer wieder laut werden. Und insofern bespielt die AfD damit natürlich ein Feld, was eigentlich auch über ihr eigenes WählerInnen-Klientel vielleicht sogar hinausgeht. Also Geschichtsrevisionismus ist in diesem Sinne ein langsam wirkendes Gift, das eben durch ständige Wiederholung vor allem das Bewusstsein der Leute einsickert. Man muss sagen, das ist wirklich ein langfristiger Prozess, den wir hier beobachten können. Und die Idee ist natürlich, diese Narrative immer wieder, immer weiter zu verbreiten und eigentlich so ein Stück weit, Stück für Stück zur Erosion des historischen Bewusstseins beizutragen. Und je mehr diese Angriffe kommen und je geringer wird natürlich auch irgendwann der Widerspruch. Das heißt, das ist also ein langes Spiel, was die AfD da betreibt. Aber das muss man auch ganz klar betonen, auf dem Rücken der historischen Opfer und natürlich auch auf Kosten der Wahrheit.
Also ich glaube schon, in Zeiten von Fake News, Social Media und so weiter, ist man, glaube ich, doch aufgefordert, einfach bestimmte Sachen ganz klar zu widerlegen. Ob das einem dann gelingt, ob man damit Menschen überzeugt, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, wenn man es nicht tun würde, also würde ich als Historikerin zumindest meinen Beruf verfehlt haben.
Stefanie Schüler-Springorum ist das, Historikerin an der Technischen Universität Berlin. Sie leitet dort das Zentrum für Antisemitismusforschung. Sie war schon mal zu Gast in Der Rest ist Geschichte in der Folge über Antisemitismus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Stefanie Schüler-Springorum meint, am besten schaut man beim Original nach. Adolf Hitler hat ja viel gesprochen, auch über sein Verhältnis zu Linken. Zum Beispiel am 2. März 1933. Im Berliner Sportpalast.
Der Marxismus geht aus von dem Gedanken der Gleichheit der Lebewesen. Diese Lehre der Gleichheit der Menschen, der Rassen und der Individuen ist wissenschaftlich längst widerlegt und kann gar nicht gehalten werden. Sie ist irrsinnig. Sie ist praktisch nicht in der Wirklichkeit vorhanden.
Adolf Hitler macht die Linke nicht nur als politischen Gegner aus, sondern geradezu als Feind. Schließlich sah er sie als Konkurrenten um die Meinung der Massen, die Marxisten und Kommunisten. Hitler nannte das gern den Bolschewismus. Damit grenzt er sich übrigens auch von Stalin und der Sowjetunion ab. Denn die Bolschewiki, das war der radikale Flügel der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, der für eine demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern kämpfte. Hitler lässt Mitglieder linker Parteien und Gewerkschaften verhaften, foltern und ermorden. Und er zeichnet ein hasserfülltes Bild von linken politischen Kräften.
Das war der Feind. Und das mischt sich ja mit dem Bild des Juden. Also es war ja nicht die Bolschewiken, sondern das waren die jüdischen Bolschewiken. Und die Linke war jüdisch versifft, würden wir heute sagen. Also das war das Konglomerat des Feindbildes, war ganz klar der Bolschewismus und das internationale Judentum. Und die waren für ihn eine Einheit. Also ich glaube, wenn Hitler heute hören würde, er sei angeblich ein Linker gewesen, würde er vermutlich, keine Ahnung, was er tun würde.
Böse Sachen hätte er getan.
Vermutlich. Und das ist ja nicht nur, es geht ja jetzt hier nicht um irgendwelche Textauslegungen, sondern es geht um 20.000 ermordete Kommunisten und Sozialisten, Anarchisten während der NS-Herrschaft.
Historisch kann man da eigentlich mit so Begriffen wie links und rechts gut argumentieren?
Ich glaube, man sollte das nicht so einfach tun. Ich muss aber gestehen, ich selber mache das auch. Und eine gewisse Zuordnung, glaube ich, kann man schon schaffen. Ich halte mich da immer an den israelischen verstorbenen Historiker Sef Sternhell, der im Grunde sagt, es gab die französische, ich mache das jetzt sehr vereinfacht, die französische Revolution, die eben erstmals die Gleichheit aller Menschen sozusagen festgeschrieben hat.
Theoretisch, muss man sagen, oder?
Ja, theoretisch. Aber damit war dieses Bild in der Welt. Natürlich gab es dann ganz, ganz viele Bemühungen zu argumentieren, warum Frauen doch irgendwie nicht ganz so gleich sind und was daraus folgt. Natürlich, warum Juden nicht so ganz so gleich sind, warum kolonisierte Menschen das auch nicht sind und so. Also es war ein Konstrukt. Aber immerhin war es in der Welt und man konnte sich sozusagen damit argumentieren und damit kämpfen. Und alle emanzipatorischen Kämpfe, die danach stattfanden, beziehen sich auf dieses Konstrukt der Gleichheit. Und dagegen hat von Anfang an eine politische Bewegung dagegen gehalten, die eben auf die Ungleichwertigkeit der Menschen setzte. Und die kann man dann verschieden bezeichnen. Sef Sternhell sagt, das ist der Faschismus. Und der sagt sozusagen, also der fängt nicht erst 1920 an, sondern ist im Grunde die große Gegenbewegung zur Französischen Revolution. Und da finde ich, auch wenn man das unter dieser Perspektive sieht, kann man dann schon links und rechts sortieren, wobei eben gerade die christlich geprägten Konservativen zumindest theoretisch natürlich sehr wohl auf der Gleichheit aller Menschen beharren. Aber eben wenn sie in bestimmten historischen Situationen sich dann eher in das Lager der Ungleichwertigkeit geschlagen haben, wie zum Beispiel 1933.
Also dann könnte man sagen, die Französische Revolution, die Aufklärung, ja auch in Frankreich erstmal beheimatet, bevor sie dann weitere Kreise gezogen hat, das ist links demokratisch, würde dann eine sozialistische Tradition möglicherweise auch begründen und im Grunde das Gegenteil davon, nämlich autoritär, ausgrenzend, undemokratisch, das wäre die rechte Seite, also wenn man es jetzt ganz grob sozusagen zusammenschneidet.
Es ist super grob, aber so ungefähr, ja.
Dass wir heute in der Politik links und rechts unterscheiden, das kommt von der Sitzverteilung in der französischen Nationalversammlung von 1789. Links nämlich saßen die Befürworter der Republik, die Veränderung wollten und Fortschritt. Rechts saßen die Konservativen, die das bestehende System bewahren wollten. Gleichwohl nennen sich ja die Nationalsozialisten Nationalsozialisten. Mhm. Und sie nennen sich sogar Deutsche Arbeiterpartei. Mhm. Und wir haben ja ähnliche Phänomene einer sozialistischen Republik in ganz vielen Ländern gehabt. Und dahinter verbergen sich dann oft Diktaturen.
Ja gut, dass der Sozialismus ein politisches Projekt ist, das in vielen Ländern autoritär und diktatorisch und mit unglaublicher Gewalt in der Sowjetunion durchgesetzt werden sollte, das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt mit diesem Rechts-Links-Schema weniger zu tun hat, sondern damit, was alles schiefgelaufen ist bei der Durchsetzung. Aber das Projekt an sich des Sozialismus beruht eben auf dem Gedanken der Gleichheit und möglichst auch Gerechtigkeit und dass alle das Gleiche haben sollten, es weniger soziale Unterschiede geben sollte. Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen.
Also dann ist aber der Name Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eine Lüge.
Na, der ist schlau. Natürlich ist er auch eine Lüge, aber er ist vor allen Dingen sehr schlau, weil er sich eben abgrenzt von den alten Eliten, von den morschen Knochen des deutschen Adels, von dem Militärs, die die Niederlage 1918 verschuldet haben, von den, ich rede jetzt in NS-Sprache, von der verfetteten Bourgeoisie und so weiter, sondern das mit uns zieht die neue Zeit. Wir sind die Jungen, wir gehen nach vorne, wir machen was anderes. Also es beinhaltet sozusagen die Abgrenzung nach rechts und das Einbeziehen sozusagen dessen, was man als deutsches Volk bezeichnet, also auch immer wieder völkisch gedacht. Da sind natürlich Polen, Juden und so weiter ausgeschlossen in der Zeit. Und es spielt ja auch mit den Farben. Also sie haben ja auch das Rot. Also es ist sowohl visuell als auch sprachlich versucht man in die Arbeiterklasse hineinzuwirken und sozusagen attraktiv zu werden. Was am Ende teilweise, zumindest nach 1933, ein bisschen gelungen ist, aber auch nie ganz. Aber es ist sozusagen ein völliger Etikettenschwindel, was die reale Politik angeht.
Wenn ich Ihnen zuhöre, ist das ja eine ganz geschickte Konstruktion gewesen. Also diese Partei genau so aufzustellen, dass man sich abgrenzen kann vom Adel, von dem Etablierten, gleichzeitig die Massen erreicht, aber die Massen im Grunde nur als so eine Art Mittel, Instrument benutzt, weil eigentlich will man nur, dass die ihre Arbeit machen, aber sich für die Massen einsetzen will man ja gar nicht.
Ja, man hat sich so weit eingesetzt schon, dass es natürlich dann in den ersten Jahren des Nationalsozialismus also gewisse Anreize gab in der Sozialpolitik. Kraft durch Freude, also das Urlaubsprogramm für Arbeiter. Also es gab bestimmte Verbesserungen, die auch so wahrgenommen wurden. Aber das, was linke Politik ausmacht, die irgendwie in Richtung Verstaatlichung denkt, die bestimmte Besitzansprüche in Frage stellt, wie Großgrundbesitz oder die Schwerindustrie verstaatlichen möchte und so weiter. Das hat ja die NSDAP noch nicht mal im Programm gehabt, geschweige denn durchgezogen. Weil sie ja auch, und das muss man auch sagen, auch das ist ja eine Binsenweisheit, eben von einer Allianz aus konservativen Großgrundbesitzern, Schwerindustrie und Reichswehr überhaupt erst an die Macht gehievt wurde. Und ich glaube, dieser Diskurs, wir sind gegen die alten Eliten, wir wollen was Neues, wir sind jung, wir gehen in die Zukunft. Das war, glaube ich, gerade nach dem Ersten Weltkrieg unglaublich wirksam.
Die Nationalsozialisten schmeicheln sich erstmal bei der Arbeiterschaft ein. Zum Beispiel erfüllen sie einen lang gehegten Wunsch der Gewerkschaften. Sie machen nämlich den 1. Mai zum Tag der Arbeit, also zum bezahlten Staatsfeiertag. Doch nur einen Tag später, am 2. Mai 1933, zerschlagen die Nazis die Gewerkschaften. Nationalsozialistische Schlägertrupps überfallen Gewerkschaftshäuser, verwüsten und plündern, hissen vor den Gebäuden Hakenkreuzflaggen, verprügeln und demütigen Gewerkschafter. Viele verschwinden in Folterkellern und Konzentrationslagern. Manche werden an Ort und Stelle ermordet. Es ist das Ende der freien Gewerkschaften in Deutschland. Das heißt, sowas wie Sozialismus, worüber wir heute sprechen, links oder rechts, sind das Begriffe gewesen, die man damals benutzt hat? Wir haben ja gerade gehört, es gibt Marxisten, Bolschewiken, Kommunisten, über die gesprochen wird. Gibt es auch Sozialisten?
Ja, also natürlich. Die Sozialdemokratie war ja noch eine relativ sozialistische Partei zu der Zeit. Aber das ist ja auch die, wenn man so möchte, die große Tragik der deutschen Arbeiterbewegung, dass sie eben gespalten war in verschiedene Parteien. Und dass man sich bis 1933 mehr gegenseitig bekämpfte als irgendwie den aufkommenden Nationalsozialismus.
Was heute ja sehr populär ist, ist zu sagen, und ehrlich gesagt hat es gerade auch Wolfram Weimer getan, der Kulturstaatsminister, zu sagen, es gibt hier die Mitte, in der befinde übrigens ich mich in dem Fall, bei Wolfram Weimer sagt er, und es gibt dann die linken und die rechten Extremisten. Mhm. Und die sind im Grunde sehr ähnlich. Also die sogenannte Hufeisentheorie ist das. Ist das richtig,
Nö.
Das so darzustellen?
Nein. Es gibt natürlich immer wunderbare Beispiele, an denen man das dann durchexerzieren kann. Auch Mussolini war erst Sozialist und dann Faschist. Also diese Idee, es gibt die Mitte und dann gibt es die Rechtsextremen und die Linksextremen, die ja auch in der jetzigen Regierung populär ist und die eigentlich auch das Grundnarrativ der Bundesrepublik immer gewesen ist. Also das ist nicht neu, sondern gehört eigentlich zum Selbstverständnis der Bundesrepublik. Also sozusagen alle sortieren sich, alle sagen, sie sind Mitte oder fast alle. Das ist, glaube ich, aus meinem Verständnis eine falsche Analogie zu sagen, Rechtsextreme und Linksextreme bedrohen die Demokratie gleichermaßen.
Sondern?
Ich sehe die Gefahr ganz klar rechts. Also ich sehe nicht, dass wir kurz vor einer kommunistischen Revolution stehen, die dann irgendwie die Banken enteignet und die und Rheinmetall. Also das würde mich wundern in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Aber wenn wir diese Hufeisentheorie zugrunde legen und uns die präzise angucken, dann scheint es ja so zu sein, dass man vor links mindestens genauso viel Angst hat wie vor rechts. Also das Linke hat, ich sage jetzt mal in Deutschland, keinen guten Ruf im Augenblick. Hat das auch was damit zu tun, dass Alice Weidel Hitler dahinstellen will? Also hat das einen Zusammenhang?
Ich glaube eher, das Problem ist doch, dass, wenn wir jetzt die Ökologie nehmen, dann ist es eine Grundüberlebensfrage dieses Planeten. Das jedenfalls sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, um es mal ganz einfach zu machen. Erstmal, dass Ökologie und links ist ja nicht unbedingt dasselbe. Also wenn man links darunter versteht, dass es um gerechte Verteilung von Gütern und Lebenschancen geht und Bildungschancen, dann hat das nicht unbedingt was mit Ökologie zu tun und auch nicht mit Gendern im Grunde. Das wird ja so dem zugeschoben und dann als woke bekämpft und als links, was aber erstmal, man könnte sich auch vorstellen, dass die FDP eine gute ökologische Politik macht, theoretisch zumindest. Also ich würde das denken, es sind Sachen, die eigentlich strukturell nicht unbedingt zusammengehören, die aber sich sozusagen in den politischen Lagern dann dort sammeln. Und man haut dann auf einen bestimmten Begriff von Freiheit oder den benutzt man dazu und das dann mit verknüpft mit Links-Woker-Diktatur, die mir vorschreibt, wie ich spreche, was ich esse und wie ich heize. Ich denke, das ist sehr, sehr geschickt, aber das ist ja nicht auf die AfD beschränkt. Diese Art zu reden. Das haben wir ja in der Ampelkoalition mitbekommen und das sehen wir jetzt ja auch.
Ja, das ist eine breite Bewegung und da war jetzt meine Mutmaßung, dass Alice Weidel vielleicht genau darauf reagiert. Wenn man sich so Kommentare im Netz anguckt, wo es auch darum geht, zum Beispiel, ob Hitler jetzt links oder rechts war, dann findet das auch immer gleich statt,
echt?
Diese Mitverhandlungen. Ja, also da wird ja dann oft auch argumentiert, die NSDAP, die hatte zumindest einen linken Flügel, den hätte es da auch gegeben, die Brüder Georg und Otto Strasser zum Beispiel und Ernst Röhm. Wie links war denn der Flügel?
Na, der hatte auch ein völkisches Grundverständnis, für wen er Politik machte. Aber da war eben diese sozusagen so ein anti-bourgeoiser, antikapitalistischer Grundstoßrichtung durchaus vorhanden. Also die meinten das ein bisschen ernst mit dem, wir müssen hier was Neues machen. Und das hat ja dann schon 1930 dazu geführt, dass Otto Strasser die Partei verlassen hat. Und dann, als die NSDAP mithilfe des Verbundes, wie ich schon sagte, von Großgrundbesitzern, Schwerindustrie und Militär an die Macht gehievt worden war, dann auch klar wurde, da muss jetzt aufgeräumt werden. Also das ist jetzt nicht die Politik, die wir hier wollen. Und die SA setzte sich ja auch größtenteils aus so kleinbürgerlichem Arbeitermilieu zusammen. Und den wurde bekanntlich dann im Juni 1934 entmachtet und eben auch sowohl Röhm als auch der andere Strasser, Gregor Strasser, umgebracht. Also damit war das Thema eigentlich erledigt.
Und selbst Röhm und Strasser waren ja nur der linke Flügel einer rechtsextremen Partei und keine Linken. Die NSDAP geht gnadenlos und brutal gegen ihre Gegner vor und seit der Machtübernahme sogar mit staatlicher Gewalt. Wenn man heute versucht, Hitler zu einem Linken zu machen, dann schiebt man auch die nationalsozialistischen Verbrechen auf die andere Seite. Wie wenig glaubhaft das ist, hat Stefanie Schüler-Springorum ja gerade gesagt. Diese Strategie, Hitler zum Linken zu erklären, die ist eine Strategie von Rechtsextremen, die deutsche Geschichte und den Nationalsozialismus umzudeuten. Eine andere ist die Methode, Zweifel am Holocaust zu säen oder ihn gar zu leugnen, so als habe es die Verbrechen der Nationalsozialisten gar nicht gegeben. Den Holocaust zu leugnen, die sogenannte Auschwitz-Lüge, das ist in Deutschland strafbar.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass eigentlich schon die Nationalsozialisten selbst darauf bedacht waren, dieses Verbrechen eigentlich zu vertuschen, die Opfer über ihre eigentlichen Intentionen zu täuschen, aber natürlich auch die internationale Gemeinschaft über den Massenmord und das Ausmaß dieses Massenmordes zu täuschen.
Noch einmal der Sozialwissenschaftler Jakob Schergaut.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es bereits Versuche, den Holocaust entweder zu relativieren oder in seiner Gänze zu leugnen. Namen wären hier Maurice Bardèche, aber auch Paul Racinier, interessanterweise ein Resistancekämpfer, der selbst KZ-Häftling war, dann aber im Nachgang die Existenz der Gaskammern geleugnet hat. Wir sehen da also eine Traditionslinie, die sich auch immer weiter über mehrere Länder ausgebreitet hat. Da wäre insbesondere auch die USA zu benennen, später dann auch Deutschland, wo dann vor allem in Anführungszeichen alte Kameraden, also vor allem ehemalige SS-Mitglieder, sich an dieser Leugnung des Holocaust beteiligt haben. Und über die Jahrzehnte hat sich da eigentlich ein regelrechtes Netzwerk an Holocaust-Leugner und LeugnerInnen herausgebildet, die also eigene Journale herausgebracht haben, eigene pseudowissenschaftliche Institute gegründet haben. Das war also eine Zeit lang, möchte ich sagen, der Kern des Geschichtsrevisionismus. In Deutschland war das lange Zeit auch ein großes Thema, allerdings ist dann mit der Gesetzeseinführung 1985 und der Gesetzeserneuerung in den 90er Jahren, die also die Holocaust-Leugnung als Straftat deklariert hat, ist das dann eigentlich in den Hintergrund getreten, weil man natürlich dann diese Strafbarkeit vermeiden wollte. Wir sehen also seit diesen Gesetzen in den 80er und 90er Jahren im deutschsprachigen Raum eigentlich eine Form der Umwegkommunikation, dass man nicht mehr unmittelbar den Holocaust leugnet, eben weil man Angst vor der Strafverfolgung hat, sondern dass man dann Begriffe wie Schuldkult oder Schuldneurose verwendet, um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit oder auch die Erinnerungskultur generell zu diskreditieren.
Jetzt kann man ja mit seiner Zeit jede Menge anderes anstellen, als sich damit zu beschäftigen, dass es den Holocaust vielleicht nicht gegeben hätte und da versucht, Belege zu finden, zu recherchieren. Das ist ja alles ziemlich aufwendig. Haben Sie eine Idee, woher die Motivation dafür kommt?
Ja, man muss natürlich sagen, dass der Holocaust prinzipiell das größte Makel der historischen politischen Rechten sozusagen in diesem Sinne ist, denn er ist ein präzedenzloses Verbrechen. Die industrielle Massenvernichtung von über 6 Millionen Menschen ist einzigartig in der Geschichte der Menschheit und dementsprechend auch ein einzigartiger Makel sozusagen in der Geschichte der politischen Rechten. Die Erinnerung daran überhaupt in Zweifel zu ziehen oder auch komplett zu verleugnen, ist natürlich ein Weg, um sozusagen der politischen Rechten in der Gegenwart wieder eine Rolle im politischen Diskurs überhaupt zuschreiben zu können, denn bisher war sie durch die Erinnerung an dieses historische Verbrechen diskreditiert.
Aber es gibt ja die Konzentrationslager noch, heute Gedenkstätten, es gibt schriftliche Belege, Listen, Abrechnung, die ganze Organisation. Wir wissen von der Wannsee-Konferenz, wie die Vernichtung der Juden organisiert wurde, wie der Holocaust sozusagen verwaltungstechnisch organisiert wurde. Wie kann man denn da sagen, dass es den nicht gibt? Die Erfolgsaussichten, dass einem das jemand glaubt, müssten ja eigentlich ziemlich gering sein.
Ja, prinzipiell müssen wir sagen, dass die Versuche der Nazis, diese Verbrechen zu vertuschen, natürlich sehr umfangreich waren, indem man zum Beispiel die Mordstätten rückgebaut oder gesprengt hat, indem man besonders belastende Dokumente vernichtet hat. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, dass wir die Ereignisse heute sehr gut rekonstruieren können anhand von Augenzeugenberichten, an Täterdokumenten, aber auch natürlich an forensischen Beweisen, wie zum Beispiel Überresten der menschlichen Leichen. Eigentlich ist also die Beweislast sehr, sehr groß. Dementsprechend versuchen Geschichtsrevisionisten dann ständig, die Zeugenaussagen als entweder fingiert oder unter Folter von den Alliierten erzwungen darzustellen, die Beweise als Fälschungen anzuzweifeln. Es gibt zum Beispiel Versuche, Luftaufnahmen der Vernichtungslager, zum Beispiel in Auschwitz, als von der CIA gefälscht darzustellen. Letzten Endes läuft es also eigentlich, und da sehen wir, wie eng Geschichtsrevisionismus und Verschwörungstheorien verschränkt sind miteinander, wird dann eigentlich dieses Narrativ konstruiert, dass all diese Beweise Produkte einer angeblich internationalen Fälscherklicke sind, die also damit versucht, den Holocaust dem deutschen Volk aufzuzwingen, um das letztlich zu unterdrücken.
Was sagen Sie jemand, der Ihnen kommt und sagt, den Holocaust hat es nicht gegeben, das ist nur Erzählung von Geheimdiensten?
Das passiert mir in meinem Alltag relativ selten. Aber dem würde ich entgegnen, dass es eine unanzweifelbare Hülle an Beweisen, an Täterdokumenten, an Zeugenaussagen, an Fotografien, an Zeichnungen und so weiter und so fort gibt. Und eigentlich der konkrete Beweis oder auch die konkrete Schilderung von Zeugenaussagen so detailliert sind und sich auch, obwohl es natürlich Unschärfen und Details gibt, die zum Teil abweichen voneinander, eigentlich ein sehr kongruentes Bild ergeben, sodass eigentlich das Anzweifeln nur möglich ist, wenn man dahinter eine politische Motivation hat.
Gehen wir noch mal ein paar Mythen durch. Mit denen beschäftigen Sie sich ja wissenschaftlich. Ein Mythos ist, die Deutschen sind gar nicht schuld am Zweiten Weltkrieg gewesen, sondern die Alliierten. Hitler sagt ja auch in diesem berühmten O-Ton, den vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen beim Überfall auf Polen.
Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Das klingt ja, als sei Deutschland vorher angegriffen worden. Wie lässt sich belegen, dass die Deutschen schuld waren am Zweiten Weltkrieg?
Das lässt sich recht umfangreich belegen. Einerseits wissen wir natürlich aus Akten, dass einen Tag vor dem Überfall auf Polen am Sender Gleiwitz, aber auch an anderen Stationen, durch den Leiter Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich dieser angebliche Überfall fingiert wurde, und um einen Vorwand zu schaffen für den Angriff am nächsten Tag. Gleichzeitig gibt es umfangreiche Dokumente, die nicht nur die Planung, sondern natürlich auch die militärische Aufrüstung, das Vorgehen und so weiter und so fort darlegen und eigentlich relativ klar machen, dass der Zweite Weltkrieg von Hitler von vornherein geplant wurde als erstens eigentlich eine Revision der Ergebnisse des Versailler Vertrags und zweitens dann eigentlich eines Eroberungs- und Vernichtungskrieges, um den angestrebten, in Anführungszeichen, Lebensraum im Osten zu erobern, um diesen dann zu germanisieren.
Diese historischen Tatsachen, die lasten nach dem Ende des Krieges schwer auf der deutschen Bevölkerung. Viele haben sich schuldig gemacht. Zurückschauen war schmerzhaft. Im ersten Bundestagswahlkampf 1949 greift die FDP diese Stimmung auf. Ein Plakat der Partei fordert den Schlussstrich unter die jüngste Geschichte. Schluss mit Entnazifizierung, Entrechtung, Entmündigung steht drauf. Wer staatsbürgerliche Gleichberechtigung will, wählt FDP.
Das bezeugt ja eigentlich, dass die Besetzung durch die Alliierten durchaus als Fremdherrschaft wahrgenommen wurde, die Herrschaft des Nationalsozialismus aber eben als die eigene akzeptiert wurde. Das muss man ganz klar so benennen. Und die Entnazifizierung wurde natürlich auch als ein autoritärer Eingriff von außen wahrgenommen. Da haben sich natürlich auch viele als Opfer sozusagen gefühlt. Also es gab eine Form der Viktimisierung. Und wenn man damals von Entschädigung gesprochen hat, hat man nicht etwa die Opfer des Nationalsozialismus gemeint, sondern ehemalige Nazis, die von Entnazifizierung in Anführungszeichen betroffen waren.
Seit 1945, seit der Befreiung Deutschlands von der Nazi-Diktatur, gibt es Versuche, die Schuld zu verdrängen oder sie sogar zu leugnen. Die deutsche Kriegsschuld, den Holocaust oder eben zu behaupten, Hitler sei eigentlich ein Linker gewesen. Hat das zugenommen, die Geschichte neu und bewusst falsch zu deuten?
Absolut. Aus meiner Sicht hat das ganz massiv zugenommen. Da würde ich vor allem den Zeitraum der letzten 10 bis vielleicht 15 Jahre nennen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits sehen wir natürlich, dass infolge der Polikrisen, eigentlich seit, sagen wir 2008, seit der Finanzkrise, dann werden wir an die sogenannte Flüchtlingskrise ab 2015 denken, in jüngster Zeit aber natürlich auch die Corona-Pandemie, aber auch der russische Angriff auf die Ukraine, sehen wir eigentlich, dass in dieser Zeit natürlich die rechtsextremen Parteien nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus massiven Zuwachs an Wählerstimmen gewonnen haben. Und in diesem Fahrwasser dieses gesellschaftlichen Rechtsrucks tauchen natürlich dann auch immer wieder Geschichtsrevisionisten Narrative auf. Das ist sozusagen eine Beientwicklung. Gleichzeitig ist es auf jeden Fall so, dass durch die Verbreitung von sozialen Medien und der Erweiterung von digitalen Inhalten diese Sachen eigentlich auch viel leichter zugänglich sind. Wenn Sie in den 80er oder 90er Jahren revisionistische Literatur haben wollten, dann mussten Sie bei dubiosen Versenden bestellen und überhaupt erstmal wissen, dass es die gibt, die entsprechenden Leute kennen, um an diese revisionistischen Publikationen heranzukommen. Heute reicht halt 1, 2 Klicks auf TikTok, auf Instagram, um mit solchen revisionistischen Inhalten in Kontakt zu kommen. Das heißt also, wir sehen eine doppelte Entwicklung aus Digitalisierung und aber auch aus gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, der aus meiner Sicht aus politischen Krisen resultiert.
Warum gibt es eigentlich diese Faszination für diese dunkle Seite der deutschen Geschichte?
Ich glaube, es gibt so eine Faszination für alle möglichen dunklen Sachen. Es gibt ja so einen ganzen Bereich des Dark Tourism, wo man dann an gruselige historische Orte fährt. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht nur deutschspezifisch. Das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Aber ich glaube, gerade weil es so tabuisiert ist, ist es so wahnsinnig attraktiv. In Spanien ist das anders, da kann man dann auch an irgendwelche Franco-Pilgerorte fahren, aber es ist halt offen, die gibt's halt offen und dann hat es nicht so den Thrill, den es vielleicht hier hat. Das ist das eine und Das andere ist, ich glaube, wir reden vor allen Dingen deshalb darüber, weil die AfD jetzt sozusagen dort steht, wo sie steht. Wenn man sich das westdeutsche Bürgertum der 70er Jahre ansieht und mit welcher Begeisterung sie die Memoiren von Albert Speer gelesen haben, und das geht ja wirklich bis hin ins, es ist das Bildungsbürgertum, was das macht. So ist das weder neu, noch ist es besonders schichtspezifisch, sondern vielleicht würden wir in 100 Jahren sagen, also vielleicht gibt es Historiker, die in 100 Jahren sagen, ja, das gehört alles noch zu der Bearbeitung dieser 12 Jahre dazu.
Machen Sie sich denn Sorgen auch um Ihre eigene Arbeit, um die Freiheit Ihrer eigenen Arbeit? Man weiß ja nicht, wie breit so eine Bewegung wird, die jetzt nochmal aus politischen Gründen den Nationalsozialismus und die deutsche Geschichte anders interpretieren möchte.
Also ich habe ja das Glück, schon so alt zu sein, dass ich mir da nicht mehr so viel Sorgen mache. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen um die Gedenkstätten, um die ganzen auch lokalen Initiativen, die sich für Erinnerung gegen Antisemitismus, gegen Rassismus einsetzen. Also gerade auf der lokalen Ebene. Ich glaube, an die großen Gedenkstätten wird man so schnell nicht drangehen, das ist ja klar. Aber man kann natürlich lokal ganz, ganz viel zerstören. Und das, ich meine, wir wissen alle, wie Bürgermeister bedroht sind in bestimmten Ländern, bestimmten Regionen. Das ist die große Sorge, die ich habe. Und insofern sehe ich da weniger meine Person oder meine Arbeit, sondern eher ganz grundsätzlich, wie das in 10 Jahren aussieht. Das macht mir schon Sorge, ja.
Die zwei hauptsächlichen Zielgruppen des Geschichtsrevisionismus, die am größten gefährdet sind, die ich da ausmachen würde, das sind einerseits natürlich junge Menschen, die sich ganz besonders viel auf Social Media bewegen, sagen wir die 12- bis 22-Jährigen oder 25-Jährigen vielleicht sogar, die ganz viel Zeit auf TikTok, auf Instagram und so weiter verbringen. Und da natürlich, da gibt es ja auch Überschneidungen mit anderen ideologischen Sphären, wie der sogenannten Manosphere oder der Red Pill-Ideologie. Das heißt also, wo so Männlichkeitsvorstellungen verbreitet werden, die natürlich enge Korrelation mit Rechtsextremismus und damit dann auch mit Geschichtsrevisionismus aufweisen. Das ist also diese eine Personengruppe, die ich als besonders anfällig für Geschichtsrevisionismus benennen würde. Die andere ist dann eigentlich das, was man so als den typischen AfD-Wähler deklariert, nämlich die 3 M's, männlich, mittelalt, mittleres Einkommen, die also natürlich jetzt auch diese neuen Medien für sich entdeckt haben, aber vielleicht auch gar nicht die Medienkompetenz mitbekommen haben, um sich dort wirklich gut zurechtzufinden und dann Fakt von Fiktion zu unterscheiden und für die vielleicht auch geschichtsrevisionistische Narrative, die natürlich auch immer eine entlastende Funktion haben, dann auch attraktiv finden, die vielleicht auch generell in einer Lebenskrise stecken und Ähnliches, die sind dann quasi auch besonders anfällig für Geschichtsrevisionismus.
Vielen Dank an Jakob Schergaut und Stefanie Schüler-Springorum. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um Pazifismus und die Frage, ob der eigentlich schon mal geholfen hat.
Man kann sagen, dass Pazifismus so etwas wie ein Schönwetterphänomen ist und er funktioniert vor allem dann besonders gut und findet besonders viel Zuspruch, wenn nicht gekämpft wird.
Autor dieser Folge Christian Röther, Regie und Produktion Robert Hausburg, Faktencheck Laura Mattausch und Florian Twente, Redaktion Monika Dietrich. Ich bin Jörg Biesler und wir alle freuen uns über Kritik und Lob und auch über Themenanregungen. Schreibt uns an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und bewertet uns auch gern, das hilft anderen, uns zu finden.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radiowissen und Das Wissen von SWR und WR. Alle 9 Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.